Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie, genauso wie eine Hörerin unseres Podcasts, mehr über die zerebrale Bildgebung bei Neugeborenen wissen wollen, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße herzlich willkommen zum NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Dr. Sandra Horsch aus dem Klinikum Buch. Sandra, ich durfte dich ja schon vor einer Weile im NeoCast begrüßen. Schön, dass du nochmal Lust hast auf ein Gespräch und also herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, nochmal hier sein zu dürfen.
Ja, du wirst heute zum Thema zerebrale Bildgebung bei Neugeborenen berichten. Und ich muss gestehen, das Thema war Wunsch einer Zuhörerin. Und der Grund, dich einzuladen, war nicht nur deine Expertise auf dem Gebiet, sondern auch die tolle Rückmeldung zu dem Podcast, den wir hatten zum Thema Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Neonatologie. Also, falls jemand die Folge noch nicht gehört hat, kann ich nur sagen, einfach mal reinhören. Und in dem Podcast, in unserem ersten Podcast, hatte ich dich ja kurz schon vorgestellt. Darum jetzt hier nur die wichtigsten Eckpunkte. Du bist aktuell Oberärztin in der Neonatologie in Berlin-Buch und hast dich bereits schon in deiner Promotion und PhD-Arbeit mit dem Thema neonatale Neurologie und zerebrale Bildgebung beschäftigt. Außerdem habe ich jetzt gelernt, bist du Gründungsmitglied der EuroUS Brain Group. Das ist eine Gruppe von Neonatologen aus vielen unterschiedlichen europäischen Ländern und die so besonderes Interesse am zerebralen Ultraschall haben. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz erzählen, was diese Gruppe macht, wie es dazu kam und ein bisschen mehr darüber erzählen.
Ja, super gerne. Ja, das ist tatsächlich in 2016 entstanden. Das ist eine Untergruppe aus der ISPA, also der Europäischen Wissenschaftsgesellschaft. Und da haben wir uns eigentlich zusammengesetzt und hatten mit Paul Kovert, der so ein, ja, ich würde sagen, der Ultraschallpapst in Europa ist, Luca Ramengi und Adelina Pellisser, also Menschen, die sich sehr viel mit neonataler Neurologie und zerebraler Bildgebung beschäftigt haben und haben gesagt, eigentlich muss man sich mal klar machen, wir haben ja die zerebrale Bildgebung mit Ultraschall so in unsere eigene Hände genommen, zumindest in Deutschland und vielen anderen Ländern auch. Das machen wir ja hauptsächlich als Neonatologen und gar nicht mehr die Radiologen. Und dann müssten wir doch eigentlich auch die Ausbildung und die Qualität auch irgendwie garantieren wollen und Kurse machen von Neonatologen für Neonatologen. Und unser Ziel war es eigentlich, dass man sagt, es wäre doch eigentlich, ist es so ein wichtiger Bestandteil unseres Fachs, dass man doch für jedes große Zentrum am besten einen Ultraschaller hätte, der so richtig das auf Expertenlevel kann und dann weitergibt. Und das war die Idee eigentlich, dass man auf Expertenlevel sozusagen Ausbildung macht, damit überall jemand ist, der das richtig gut kann und an seine Kollegen weitergeben kann. Und seit 2022 machen wir jetzt aber auch Ultraschallkurse für so Basis-Ultraschallkurse, weil wir doch gesehen haben, dass der Bedarf daran auch ganz schön groß ist.
Mhm. Und den Link werden wir natürlich verlinken im Podcast, sodass man die findet. Ihr habt eine Homepage, wo man auch Kontakt aufnehmen kann und mehr dazu erfahren kann bestimmt.
Genau. Das ist sozusagen eine Unterseite der ISPA und da kann man alles finden zu aktuellen Kursen. Aber ich muss sagen, also ich mache das so gerne, weil ich jedes Mal was lerne. Das ist ja auch das Tolle am zerebralen Ultraschall oder natürlich allgemein in der Medizin, dass ja auch wenn man denkt, man kann das schon ein bisschen, man immer noch Neues dazulernt, voneinander lernt. Und wenn man halt in so einer Gruppe ist mit Leuten, die da besonders viel Spaß haben, ist das unheimlich bereichernd.
Sandra, du hattest das letzte Mal schon erzählt, dass dich deine akademischen Lehrer, also Frau Professor Roll und Herr Professor van Goudouweur, sehr geprägt haben. Heute würde mich mal interessieren, ob es auch ein Erlebnis in deiner wissenschaftlichen Karriere gab, das für dich noch besonders in Erinnerung ist oder das dich besonders geprägt hat.
Ja, ich habe ja, also was mich natürlich besonders geprägt hat, war meine Zeit in Stockholm. Ich bin ja zum PhD dann nach Stockholm gegangen und da hatten wir so ein interdisziplinäres Team aus Neonatologen, Radiologen und Physikern, wo wir so versucht haben zu verstehen, wie sieht denn so ein Gehirn am Termin von extrem kleinen Frühgeborenen aus mit unterschiedlichen MRT-Verfahren, aber auch Ultraschall. Haben natürlich unheimlich viel gemessen und ich war interessiert an den Volumen und den Läsionen und so. Und dann kam aber eines Tages dann der Hugo Lagercrantz da rein. Das ist ein damals schon pensionierter Professor aus Schweden, sehr anerkannt mit einem neurologischen Schwerpunkt. der dann meinte, das ist ja alles ganz lustig, was ihr hier macht mit dem Messen und so, aber das interessiert doch eigentlich gar nicht. Ich will viel mehr wissen, was ist denn überhaupt der Ursprung des Ganzen? Ihr müsst doch über die Funktion nachdenken. Wo ist denn das Bewusstsein? Wann fängt so ein Frühchen an zu denken? Wann kann es in sich selber reinfühlen? Wann kann es tagträumen und so? Und ich dachte natürlich, das ist ja total verrückt irgendwie. Und habe das auch irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, belächelt innerlich in meinem naiven jugendlichen Dings. Und kurz darauf haben wir dann aber die erste fMRI-Studie da im Karolinska gemacht, die bewiesen hat, dass halt schon Neugeborene so Resting State Networks haben, also die Networks im Gehirn, die für Introspektion, wenn ich liege und einfach nur denke, wie geht's mir, habe ich Hunger, Gefühle, Tagträume, dass diese Netzwerke, die wir aus dem Erwachsenen kennen, dass die auch schon bei Neugeborenen angelegt sind. Und da musste ich sagen, da war ich dann doch sehr beeindruckt. Und das hat mich gelernt, dass man auch mal out of the box denken muss und auch mal vermeintlich verrückte Ideen doch ganz schön toll sind.
Sehr spannend. Ich glaube, der hat auch ein Buch dann dazu rausgegeben.
Ja, irgendwie. Genau. The Merge of Consciousness.
Ja, genau.
Das ist sein Steckenpferd. Und ja, ne, also das ist nicht immer alles nur gerade und wie man denkt, sondern und das sind natürlich gerade die Erfahrenen, die schon lange in dem Field sind, haben natürlich manchmal auch die Gabe, dann auch mal so ganz anders zu denken als der klassische Weg.
Okay, da kann ich ja gleich mal anschließen. Also das Thema heute ist ja zerebrale Bildgebung bei Neugeborenen. Und wenn ich so überlege, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe in der Neonatologie, da wurde der bettseitige Ultraschall gerade populär und wir haben eigentlich jedes Frühgeborene geschallt. Und wenn ich jetzt so ein bisschen provokativ sage, das machen wir heute noch, hat sich da irgendwie viel verändert?
Naja, dann guck dir mal deine Bilder von vor 30 Jahren.
Okay, gut, ja.
Das ist wahrscheinlich mehr ein Schneegestöber. Oder man sieht es ja mit den heutigen Ultraschallsystemen, die wir haben, mit hochauflösenden, hochfrequenten Schallköpfen, erreichen wir eine räumliche Auflösung, die, wenn wir die hochfrequenten Linearschallköpfe nehmen, die von einem konventionellen MRT übersteigen. Und auch die High-End-Geräte haben jetzt schon so Microflow, Microvascular Imaging-Methoden, also Doppler-Programme, wo man wirklich auf mikrovaskulärem Niveau das darstellen kann, wo man da wirklich das Gefühl hat, man sieht den einzelnen Erythrozyt durch die Kapillare zischen. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Da kann man wirklich mit wenigen Bildern eine Sinusvenenthrombose ausschließen, wo sich ein MRT bei den niedrigen Flüssen manchmal schwierig tut. Also da ist viel passiert. Aber es ist nicht natürlich auch ein bisschen am Untersucher. Ne? Also man muss natürlich auch wissen, wie man diese Techniken optimal anwendet. Und deswegen ist das kontinuierliche Teaching und immer weiter dazulernen so wichtig.
Okay, und wenn man jetzt sagt, die Qualität der Bilder ist besser geworden, würdest du auch sagen, die Behandlung, unsere Behandlung beziehungsweise unsere Behandlungsergebnisse sind dadurch besser geworden?
Also ich denke schon. Also es gibt natürlich jetzt so ein paar Klassiker, wo der Ultraschall effektive, messbare oder sehr offensichtliche Verbesserungen gebracht hat. Da ist natürlich das Management des posthemorrhagischen Hydrocephalus, wenn wir jetzt mal an die Frühchen denken, eins, wo wir, glaube ich, jetzt doch schon mehr als 10 Jahre, zumindest in Europa, uns einig sind, dass wir das Management des posthemorrhagischen Hydrocephalus auf Basis der gemessenen Ventrikelweiten machen sollten und nicht warten sollten, bis man erbricht, also bis man klinische Symptome hat. Hm. Und das war natürlich schon eine Zeit, bis man da Cut-offs rausgearbeitet hat, bis man da sich auch ein bisschen europäisch geeinigt hat, wie wollen wir das machen. Aber das ändert natürlich definitiv, was wir machen. Ich finde zum Beispiel auch, ich bin sehr dafür, immer Leute zu begeistern, dass wenn man VP-Schanz oder Rickhams einlegt, dass man dann das auch Ultraschall gestützt macht, dass man wirklich sieht, was man tut. Und natürlich kommen wir in der Neonatologie nur voran, wenn wir auch Pathophysiologie verstehen. Und auch der Ultraschall und die Bildgebung an sich helfen uns zu verstehen, wie Krankheitsbilder entstehen, ne? Der hämorrhagische Infarkt, den man früher einfach so IVHK4 genannt hat. Das kann man richtig toll mit Doppler sehen, wie das eigentlich in Wirklichkeit ein venöser Infarkt ist, der durch eine Obstruktion der Venen entsteht. Also ich glaube schon, dass wir da viel gelernt haben und wie gesagt, manchmal auch wirklich richtig praktisch aktiv was ändern.
Perfekt, kommen wir gleich zum Praktischen bei Frühgeborenen. Wie sieht für dich sozusagen die optimale Ultraschalluntersuchung bei Frühgeborenen, also unter 32 Wochen oder so, aus? Wann sollten die welche in Ultraschall bekommen und welche Strukturen sollten dargestellt werden?
Ja, genau. Das ist halt wichtig, dass da jede Abteilung eine gute Richtlinie hat, dass da nicht einfach jeder Bild drauf losschaltet. Ne? Das muss man halt risikoadaptiert machen, wie du schon sagst. Kann man sich unterschiedliche Cut-offs überlegen, ob man jetzt sagt, Hochrisiko ist unter 28 Wochen oder unter 32 Wochen. Da ist es sicherlich, also wir bei uns in Abteilungen machen unter 32, um es ein bisschen zu vereinfachen, wenn man ganz streng ist. Europäisch haben wir uns mal geeinigt, Hochrisiko ist unter 28 Wochen. Dann würde man Tag 1, Tag 3, Tag 7 schon wegen der Blutung machen und dann Tag 14, 21, 28 und dann alle zwei Wochen bis zum ET oder bis zur Entlassung, um halt die Entwicklung des Gehirns und Entwicklung möglicherweise Substanzschäden zu verfolgen. Bei über 32 Wochen kann man das abspecken, kann man Tag 3 weglassen, weil man die Blutung da ja eigentlich nicht mehr auftreten und man kann sicherlich auch früher auf zweiwöchentlich gehen und man muss auch sagen, man muss ja auch nicht nur Schallen des Schallenswings, also so ein nahtermes, frühgeborenes über 34 Wochen, da reicht es auch, wenn man einmal eine Aufnahme-Ultraschall macht, um angeborene Fehlbildung oder irgendwas Gutes auszuschließen, wenn der keine großen Komplikationen hat, wenn der Tolle krank ist, eine Sepsis hat oder sowas, dann braucht man den auch nicht weiterschallen.
Okay. Aber diese 14-tägigen Untersuchungen, also im weiteren Verlauf, würdest du schon empfehlen, überwiegend mit der Frage weißer Substanz?
Genau, überwiegend mit der Frage weiße Substanz. Oder aber natürlich auch, wir verfolgen ja, wie sich das Gehirn entwickelt. Das ist ja eigentlich die Schönheit, ne? Also man sieht ja dann, gibt es da Profilzeichenverlust von Dings. Das Kleinhirn kann man gut sich angucken, weil das sehr empfindlich reagiert auf das, was wir tun. Genau, da ist es wichtig, dass man im Linearschallkopf sich richtig schön die weiße Substanz anguckt.
Okay. Und also diese Hirnentwicklung ist ja interessant, es sich anzuschauen. Würdest du davon auch irgendwas abhängig machen, also deine Therapieänderung oder so?
Nee, wir haben ja bisher wenig Therapien, wenn wir ehrlich sind.
Deswegen.
Ja. Also, das ist natürlich, wir hoffen natürlich, jetzt die große Hoffnung sind natürlich die Stammzellen. Da haben wir noch keine Daten zu. Das EPO ist natürlich, hat uns ein bisschen enttäuscht.
Ja.
Also das Erythropoietin, was ja neuroprotektiv sich im Tierversuch eigentlich gezeigt hatte, war natürlich ein großer Hoffnungsträger eine Zeit lang. Jetzt sind es die Stammzellen. Sagen wir so, wenn wir dann was haben, dann könnte man das schon machen. Es macht aber natürlich auch, man hat frühe Interventionsmöglichkeiten. Man kann, es geht ja auch darum, wie man Eltern begleitet, wie man so ein Follow-up strukturiert. Mhm. Das kann man schon ein bisschen modifizieren, je nachdem, was man da sieht.
Okay. Und jetzt haben wir überwiegend über die morphologischen Untersuchungen uns unterhalten. Bei den Frühgeborenen die Dopplermessung. Welchen Stellenwert räumst du denen ein?
Beim Frühchen? Ja, beim Frühchen ist die Dopplersonographie, sagen wir so, also der erste Tag, der Aufnahme-Ultraschall ist ja einfach wichtig, um angeborene Fehlbildungen festzustellen und was Verrücktes. Das kann es natürlich auch mal bei einem Frühchen geben. Und wenn man bei einem Frühchen irgendwo eine echofreie Struktur sieht, die man nicht zuordnen kann, dann ist der Doppler natürlich der beste Freund. Ansonsten ist der Doppler in der ersten Lebenswoche, machen wir den nicht, wenn wir nicht einen speziellen Grund dafür haben. Es nervt die Kinder ja ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr Energie, die man appliziert. Man kann natürlich die Hämodynamik damit ein bisschen einschätzen. Viele nehmen es als eins von vielen Puzzlestücken in der Behandlung des PDAs. Ist der hämodynamisch signifikant oder nicht, wenn man da einen dollen Nullfluss oder sogar negativen Fluss in der Arteriazerebiantheorie sieht? Ich würde sagen, für das Frühchen ist es in der Frühphase relativ wenig. Aber zum Beispiel Sinusvenenthrombosen sind auch beschrieben bei Frühchen. Ich habe zum Glück eigentlich wenig klinisch Relevante in meinem Leben gesehen. Aber in der Gruppe werden immer mal wieder Bilder gezeigt von Frühchen, die wirklich auf einmal spät mit 5 Wochen eine riesen IVH haben, was natürlich komplett verrückt ist mit 5 Wochen. Und dann ist es ja nicht mehr eine normale IVH. Dann muss man sehr gut gucken. Dann kann das auch eine Sinusvenenthrombose sein, die natürlich dann auch eine Behandlung bedarf. Und das ist dann wesentlich. Ansonsten ist es Dopplern jetzt beim Frühchen, außer dass man sich natürlich auskennen muss, glaube ich, nicht so relevant.
Okay. Gut, verlassen wir mal die Frühchen und gucken jetzt zu den termingeborenen Kindern. Da sind ja die eine große Gruppe, die Kinder mit Asphyxie und Enzephalopathie. Siehst du da irgendwie welche Indikation?
Genau, also das ist natürlich eine ganz große Gruppe und da ist es natürlich schon, meinst du jetzt für den Doppler oder für alles?
Für beides, ja.
Ja. Also es ist schon wichtig, dass man, also erstmal sollte man ja eh keine Hypothermie machen, wenn man nicht einmal wenigstens kurz durchgeschaltet hat und nicht gesehen hat, dass das Kind nicht irgendwie eine große intrakranielle Blutung hat oder vielleicht eine Fehlbildung, die was ganz anderes ist, als was ich denke, dass das ist. Mhm. Das heißt, da brauche ich es ja schon mal an Tag 1. Aber auch dann würde ich immer empfehlen, serielle Untersuchungen zu machen. Entweder jeden Tag die ersten 3 Tage während der Kühlung oder zumindest an Tag 1 und 3. Man kriegt schon eine Idee über das Hirnödem, was man sieht. Manchmal sieht man auch kleine Einblutungen. Und es gibt immer so eine Neigung auch von den Kollegen, dann an Tag 5 oder 7 oder wann auch immer man dann das MRT macht, dass sie sagen, jetzt machen wir ja keinen, weil wir gehen ja ins MRT. Das würde ich genau dann machen, weil dann hat man eigentlich optimalen Vergleich.
Guten Vergleich, ja.
Besser. Und ich habe dir auch ein Paper mitgebracht, das von Kim Anink, von Jeroen Dudings Gruppe, die einen schönen Score validiert und aufgestellt haben in Asphyxie, Ultraschallscore, den ich ganz toll finde, damit man auch überhaupt weiß, wonach man gucken muss. Weil ich habe das Gefühl, dass viele sich doch vom asphyktischen Kind noch ein bisschen schwierig tun, was sie da eigentlich, wonach sie eigentlich suchen müssen.
Ja,
und dann ist natürlich ist immer sehr gut, wenn man ein Scoring-System hat, wo man die einzelnen Items ablaufen kann und dann zu einem Ergebnis kommt. Die Doppler-Sonographie in der Asphyxie war ja in der Ära vor der Hypothermie war so, dass die Luxusperfusion, also die Weitstellung der Gefäße reaktiv auf die Ischämie, ein prognostisch ungünstiger Faktor war. Jetzt im Zeitalter der Hypothermie ist das in den Studien nicht mehr rausgekommen, aber nichtsdestotrotz, wenn man das sieht, wenn da einer eine verrückte Hypo, also eine Luxusperfusion hat mit dem RI deutlich unter 0,4, macht einen das natürlich nicht froh, auch wenn das vielleicht jetzt nicht der Einzelne nur das alleine was macht, aber es gibt einem natürlich Hinweise. Und man hat natürlich manchmal, zum Glück sehr selten, so katastrophale Verläufe, wenn man dann im Ultra, also wenn man dann ein fürchterliches EEG hat, eine fürchterliche Anamnese und eine Bildgebung, wo ich wirklich sehe, dass das gesamte Gehirn quasi schon in Auflösung ist, dann ist es natürlich schon auch wichtig für die Gesamtprognose und das Klinikverfahren. Also da kann man schon auch viel rausfinden während der Ausbildung.
Okay. Dann haben wir ja die nächste Gruppe von termingeborenen Kindern, die irgendwie mit Krampfanfällen auffallen nach der Geburt.
Genau. Und ich würde sagen, da ist auch der Ultraschall wirklich best friend forever, weil die kommen ja immer freitags nachts, immer wenn keiner da ist. Und dann muss man sich ja überlegen, der kommt jetzt und der krampft. Wahrscheinlich ist er ungefähr 1 oder 2 oder 3 Tage alt. Mhm. Und dann gibt es ja 3 Sachen, die man irgendwie ausschließen muss oder gucken muss in seinem eigenen Dienst noch. Das einmal, dass er keine große intrakranielle Blutung hat, was natürlich eine Rarität ist, aber wenn es dann wäre, man vielleicht schnell intervenieren müsste, das wird ihm der Ultraschall schnell sagen. Dann wird man gucken, ob man eine Sinusvenenthrombose hat. Das ist nämlich das neben der chirurgischen Intervention das Einzige, was man behandeln muss, und also finden muss und behandeln muss noch in seinem Dienst, wenn das die Ursache für den Krampfanfall ist. Und das Dritte ist natürlich eine wahrscheinliche ein ischämischer Infarkt. Da gibt es aber natürlich dann keine Behandlung für. Deswegen würde ich das nachrangig sehen. Aber ich denke, wenn man so ein krampfendes Kind hat, dann will ich einmal sehen, dass der keine Blutung hat. Und ich möchte eigentlich, dass jeder das kann, auch in der Nacht, dass der keine Sinusvenenthrombose hat.
Aber der ischämische Infarkt ist ja im Frühstadium eher etwas schwieriger zu entdecken im Ultraschall,
genau,
oder?
Der ist schwerer zu sehen. Die Hyperechogenität entsteht erst so nach 36 Stunden. Manchmal, die Gefäße sind in der Regel wieder auf. Man kann manchmal eine Hyperperfusion in dem betroffenen Gefäß sehen, manchmal auch eine fehlende Perfusion. Aber, und da ist sicherlich das MRT der Goldstandard noch. Aber da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt ja jetzt neue Forschungsgebiete oder sozusagen dieses Contrast Enhanced Ultrasound Toys, Da macht ja die Universität Erlangen, der Hans.
Sehr spannende Geschichte, habe ich auf der GNPI jetzt gerade gesehen zur Asphyxie. Sehr spannend.
Gesehen. Ja. Also für die, die das noch nie gesehen haben, ist so, dass dem Kind wird eine Lösung mit ganz feinen Gasperlen injiziert, und jeder weiß ja, dass Luft einen ganz dollen Kontrast macht, ne, wenn man schallt. Deswegen kann man ja auch so schlecht den Bauch schallen. Und dann sieht man, wie diese Perlen sozusagen ins Gehirn anfluten. Und die Simone Schwarz, früher Duisburg, jetzt Essen, hat ein wahnsinnig tolles Video von einem Mediainfarkt, wo man also hier das Anfluten dieser Perlen über das ganze Gehirn kommt. Und man sieht aber strikt den Perfusionsausfall in dem Mediagebiet. Das heißt, man hat Bedside, braucht man nichts anderes mehr machen, hat den Mediainfarkt diagnostiziert und kann schon dann sagen, wir müssen jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, Stoffwechselscreening oder was auch immer man immer in ihr hat. Also wenn das sich durchsetzt, ist das wirklich unglaublich. Gerade für die chemischen Infarkte am Bedside. Natürlich gibt es da noch Safety, also Sicherheit, Patienten, also das ist das Sicherheitsbedenken. Es fehlen die Studien zurzeit noch bei Neugeborenen. Aber das ist was ganz Spannendes, wo ich mir vorstellen kann, dass es gerade in den chemischen Infarkten super wäre, wenn wir das einfach freitagsabends selber machen können.
Das ging mir auch so durch den Kopf, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich, wow, das sieht richtig gut aus. Und man braucht ja nicht mal Spezialgeräte dazu, ne?
Nee, man muss nur aufpassen, dass man mit sehr niedriger Frequenz schallt, aber da gibt es besondere Programme, weil sonst gehen die Blasen zu dolle und auf einmal kaputt. Genau, also da das kann man mit jedem Ultraschallgerät, aber man muss sicherstellen, dass man das Richtige einstellt, damit diese Gasblasen nicht durch die Ultraschallfrequenz sich zu schnell aufbauen.
Okay. Denn die letzte Gruppe noch, die reifen Kinder, die eigentlich klinisch ganz unauffällig sind. Wo siehst du da die Notwendigkeit, Stellenwert, oder sollte man da überhaupt einen Ultraschall machen vom Kopf oder wann?
Meinst du die auf der Woche?
Genau.
Nein. Also ein gesundes Neugeborenes ist ein gesundes Neugeborenes. Da könnte man ja dann auch anfangen, Röntgenbild zu machen, ne? Also sagen wir so, wenn es keinen Hinweis aus der Pränataldiagnostik gibt, dass da irgendwas verkehrt ist, dann sollte man da auch keine Unruhe mit irgendwas stiften. Es gab ja auch, oder es gibt wahrscheinlich auch noch Kliniken, die jedes Neugeborene nach einer assistierten Geburt, also Forzeps oder Vakuum oder Kiwi oder wie man immer es auch nennen will, geschallt haben. Und auch das ist nicht zu empfehlen. Man muss klar machen, dass Neugeborene nach einer normalen vaginalen Entbindung bis zu 30% eine kleinere Hirnblutung irgendwo haben, unter 1 Zentimeter. Das hat mal jemand im MRT nachgeguckt. Die Natur hat sich das so ausgedacht. Offensichtlich kommt das alle meisten damit sehr, sehr gut zurecht. Wenn man da stiftet man nur Unruhe, und es ist auch gar nicht immer die assistierte Geburt. Man muss sagen, wenn wir geburtstraumatische Blutungen sehen, sind es häufig auch ganz schnelle Geburten, Sturzgeburten, wo der Stift so einmal rein raus. Da kann es manchmal zu Einrissen vom Tentorium und sowas kommen. Also genau, man sollte da keine Unruhe stiften und Kinder lassen.
Da lief nämlich meine Frage darauf hinaus, dass man dann oftmals Befunde findet, die man nicht richtig interpretieren kann, so periventrikuläre Verkalkung oder perivaskuläre Verkalkung so ein bisschen, oder so eine fragliche Blutung Grad 1 beim unauffälligen Kind, also ein termingeborenes Kind. Was erzählst du den Eltern denn, also wenn es denn doch gemacht wurde?
Also Verkalkung wäre ich natürlich sehr besorgt, periventrikuläre Verkalkung.
Nee, nicht periventrikuläre, sondern eher perivaskuläre, so ein bisschen Gefäßzeichnung.
Also es gibt natürlich immer, ne, genauso wie die Plexuszysten und die germinolytische Zysten, Befunde, die nicht pathognomonisch für irgendwas sind, auch Personen auf vorkommen, dann ordnen wir das so ein. Deswegen würde ich halt einfach vermeiden, wenn jemand geschallt wird, dann soll er das aus irgendeinem Grund. Und da muss man natürlich manchmal, wenn man einen komisch fand und dann hat er noch was Komisches, da muss man sich denken. Natürlich, es gibt genetische Syndrome, wo germinolytische Zysten oder Skleräre häufiger vorkommen. Da muss ich mich aber fragen, warum habe ich das gemacht? Man sollte vermeiden, das zu machen. IVH beim Reifen ist ja eigentlich eine Rarität, dann müsste man schon wieder an eine Sinusvenenthrombose denken. Was halt häufig falsch diagnostiziert wird oder falsch interpretiert sind Hyperechogenitäten in der germinalen Matrixregion bei Kindern jenseits von 34 Wochen. Das haben wir früher späte IVH genannt oder kleine IVH. Und dann kamen aber halt diese großen seriellen MRT-Studien. Und dann hat man die durchs MR geschoben und dann war da gar kein Hämosiderin drin. Und da hat man nämlich verstanden, dass die Hyperechogenität, die man häufig, eigentlich sehr häufig so bei um die 34., 35. Woche findet, ist überhaupt keine Blutung, sondern das ist eine, wenn man das, ich habe mir angewöhnt, das nur noch beschreibend zu nennen und das machen wir auch mit der Gruppe so, das ist eine hyperechogene Matrix-Degeneration. Das sieht man häufiger. Die germinale Matrix ist ja eine transiente Struktur, die sehr dick ist beim Frühchen, weil da neuronale und gliale Precursor-Zellen drin sind und dann degeneriert die. Und das macht sie so zwischen 34 bis 36 Wochen ist die wirklich nur noch ganz dünn da, sollte sie nur ganz dünn da sein. Aber bei manchen wird sie dann besonders dick und besonders echoreich und erinnert sehr an eine Blutung. Das ist es aber nicht und das ist komplett unschuldig und das sollte man dann immer als am ehesten hypergene Matrix-Degeneration beschreiben, Eltern erklären. Das macht nichts, ist ein normaler Prozess in der Gehirnentwicklung und dabei belassen.
Okay. Also du hast mich überzeugt und meine, ich sag mal, nicht ganz ernstzunehmende Frage am Anfang, in 30 Jahren hat sich nichts geändert, überzeugend beantwortet. Jetzt, Sandra, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft noch gucken, du hattest eine Sache schon angesprochen, diese Kontrastmittelgeschichte im Ultraschall. Gibt es noch irgendwas, was so jetzt in den nächsten Jahren kommt, wo du denkst, boah, das könnte den Durchbruch haben?
Ja, also es gibt, also das Zeus, denke ich, ist erstmal sehr, sehr vielversprechend. Es ist natürlich generell so, bei jedem Ultraschallgerät, das man wieder neu kriegt, kann man sich gar nicht vorstellen, wie man je mit dem alten schallen konnte. Also allein dadurch, dass die Prozessorgeschwindigkeiten so viel schneller werden, die Bildverarbeitung so viel schneller werden, werden wir noch auflösender werden, als wir jetzt eh schon sind. Das haben wir dank der Gaming-Industrie, die dafür werden diese Prozessoren natürlich entwickelt und wir genießen den Benefit davon. Also ich glaube schon allein die Weiterentwicklung wird immer eine höhere räumliche Resolution bringen. Aber was auch sehr, sehr spannend ist, ist Ultrasound, Ultra-Fast Ultrasound, also ultraschneller Ultraschall. Okay. Das ist eine Technik, wo man eine Bildfrequenz benutzt, die über 100 Mal höher ist als das, was wir im konventionellen Ultraschall benutzen. Da wird mit einem Ultraschallbeam, also einem Ultraschallwelle, kann man ein gesamtes Bild aufbauen und dadurch ist es so wahnsinnig schnell. Und das ist dann so schnell, dass man wie beim fMRI sozusagen Hirnaktivität durch den vaskulären Response sehen kann. Ne? Das ist ja auch das Basis des fMRTs, dass man ja, wenn Neuronen aktiv sind, werden sie auch mehr durchblutet. Mhm. Das ist, was man beim funktionalen MRT misst. Dieses Bolt-Signal ist die vermehrte Durchblutung in aktiven Hirnregionen. Und das kann man mit dem Ultrafast Ultrasound auch. Das ist wirklich auch ähnlich beeindruckend, wenn man das sieht. Oder es wird manchmal auch Ultraschallmikroskopie genannt, weil das wirklich eine so hohe, wirklich 0,1 Millimeter Bereich Auflösung hat. Und die haben der Olivier Beau zusammen mit Michael Tonté in Paris haben das im Tiermodell, aber halt auch bei Neugeborenen gezeigt und zeigen da Bilder, wenn ein Kind einen Krampfanfall hat und man sieht dann, dass auf dem Bild sozusagen die Hirnaktivität während des Krampfanfalls, das ist schon Wahnsinn. Dafür braucht man aber spezielle Geräte, die sind auch nicht ganz billig. Ich weiß nicht, ob das in die Klinik Einzug gehalten wird, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Okay. In dem Zusammenhang nochmal eine kurze Frage zum MRT bei Frühgeborenen. Also wenn wir die so durchschallen, wann siehst du irgendwie die Indikation oder routinemäßig bei den unter 28 oder 32 Wochen MRT also indiziert?
MRT, das war ja auch meine Arbeit sozusagen in Karolinska, der Vergleich Ultraschall zum MRT am Termin. Und damals haben wir da keinen Benefit gesehen für ein Gros der Patienten. Das war damals sehr unpopulär. Mittlerweile haben das sehr viele andere Gruppen auch gezeigt. Mhm. Also eigentlich keine Indikation, dass jedes Frühchen unter einer gewissen Woche durchs MRT gezogen werden muss. Sondern man muss die Ultraschalluntersuchung nutzen als Screening-Methode. Also ein Kind, das einen kompletten unauffälligen Ultraschall hat, wird nicht profitieren vom MRT. Mhm. Aber natürlich, wenn man Frühgeborene hat, die irgendwas haben, was man nicht versteht, Gefäßmalformationen, irgendwie alles anders als sonst, da hat natürlich schon in der räumlichen Auflösung manchmal das MRT Vorteile. Mhm. Und bei der PVL, also bei der periventrikulären Leukomalazie, tendieren wir auch, bevor die nach Hause gehen, nochmal ein MRT zu machen. Man sieht das Ausmaß ein bisschen besser, man sieht besser, welche Bahnen drin liegen oder nicht drin liegen. Und letztendlich, immer wenn man es keins macht, wird sowieso der Neuropädiater eins anfordern. Und wir haben natürlich schon den Luxus in der neugeborenen Periode, dass wir ohne Sedierung oder mit sehr wenig Sedierung ein MRT machen können. Das wird in den 6 Jahren, wenn wir das Kind entlassen, nicht mehr möglich sein. Also wenn ich mir sicher bin, dass der Neuropädiater dann eine Narkose dafür haben will in einem halben Jahr, das motiviert mich dann doch bei Kindern, wo eine schwere zerebrale Schädigung, eine Zerebralparese sehr wahrscheinlich ist, dann doch ein MRT zu machen, weil die Leute werden danach fragen.
Ein gutes Argument, wenn man es hinbekommt ohne Narkose, was leider nicht überall der Fall ist, aber gut, ist ein anderes Thema. Gucken wir nochmal in die Zukunft. Du hattest schon das funktionelle MRT angesprochen. Es gibt ja auch die Darstellung von Nervenbindeln, Connectivity im MRT und so weiter. Siehst du da irgendwie noch eine spannende Entwicklung?
Das ist ja das Ultrasound, Ultrafast Ultrasound, das macht natürlich ein bisschen in die Richtung. Okay. Wir sehen auch mit den Linearschallköpfen sehr gut inzwischen Faserbündel. Also wenn man sich da einmal reingeguckt hat, kann man die Radiatio Optica eigentlich in jedem Kind sehen. Man kann die Anterior Limb von der Nils sehen. Das ist ja das, was ich eben meine mit dem
Expertenlevel.
Ja. Also ich meine, das ist genauso wie ein MRT, einfach sehr userabhängig. Ne? Wir sind ja manchmal nicht so froh mit unseren Radiologen, die dann irgendwie schreiben, kein Tumor, keine Blutung. Und das Gleiche kann man natürlich auch beim Ultraschall sagen. Man muss natürlich auch ein bisschen wissen, wonach man gucken muss. Dann kann man unter Umständen sehr viel daraus kriegen.
Spannend. Noch eine letzte Frage. Nier-Infrarot-Spektroskopie ist ja auch eine Methode, das Gehirn im weitesten Sinne zu untersuchen. Siehst du da irgendwie Entwicklungschancen drin, oder?
Darf man da jetzt ganz ehrlich sein?
Ja, okay.
Ich habe ja 1997 bei Farol meine Doktorarbeit gemacht und 2000 abgeschlossen. Also das ist ja jetzt mal locker 25 Jahre her. Und damals hatte man ja sehr viel Hoffnung und Erwartungen in NIRS. Da bin ich fest von ausgegangen, dass das ein Routine-Monitoring in der Neointensiv wird. Und das ist ja nun nicht passiert, muss man sagen. In den 25 Jahren so richtig. Genau. Ich habe das Gefühl, seit meiner Doktorarbeit hat sich da nicht so richtig viel entwickelt. Es gibt immer noch Unsicherheiten über die Algorithmen, die dahinter stehen, über die Störanfälligkeit, über die Schwierigkeit der Interpretation und letztlich auch über die klinische Relevanz dieses groß angelegten Safe-Boot-Trial, wo man versucht hat, anhand dieser zerebral gemessenen Sauerstoffsättigung Therapieentscheidungen zu machen, hat auch nicht wirklich was gebracht. Ich kann es sehen oder ich glaube, dass es sich relativ gut etabliert hat in der Kardiochirurgie, in der intraoperativen Überwachung. Und na klar, also es ist ein bisschen natürlich eine Philosophiefrage. Macht man das für die Forschung oder macht man das für die Klinik? Da gibt es sicherlich viele Forschungsfragen. In der Routineüberwachung des sehr kleinen Frühgeborenen, denke ich, stört es eher die Eltern und das Kind.
Aber es ist spannend, die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Irgendwie 97 haben wir viel damit gemacht. Und dann war ich auch sehr optimistisch und dachte, wow, das ist ein tolles Tool. Aber je mehr man sich damit beschäftigt hat, waren irgendwie kam die Ernüchterung doch relativ schnell.
Ja.
Super. Sandra, du hattest schon kurz die Publikation erwähnt, die du mitgebracht hast. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, also wir haben natürlich mit der Gruppe eine Anzahl von Übersichtspapern zu eigentlich allen großen Bereichen publiziert. Die werde ich euch mal schicken. Mhm. Aber was ich ganz schön, also wo ich denke, ist was man nicht so alle Tage liest, ist ein schönes Paper on cranial ultrasound in neonatal brain infections. Also Hirninfektion, wirklich eindrückliche, tolle Bilder von, die heißt Licht van der Stap, also ein holländischer, der hat zusammen mit Linda de Vries und Anna Alarcon und Paul und Silke das geschrieben. Das finde ich ein tolles Paper, weil das nicht viel publiziert ist, diese Ultraschallbilder von Infektionen. Das ist auch was, zum Beispiel, wenn du mich fragst, muss man da überhaupt gucken, ändert das was? Es gibt wirklich manchmal kleine Frühgeborene, also ich zum Glück habe ich jetzt keinen in meinem eigenen Alltag gesehen, aber schon bei anderen, die eine relativ asymptomatische zerebrale Pilzinfektion entwickelt haben, wo man wirklich das als allererstes im Ultraschall gesehen hat, diese Knoddelherde. Und das, da will man nicht warten, bis der Tod krank ist. Und da gibt es zum Beispiel ganz tolle Bilder da drin und das sind wirklich so Blickdiagnosen, ne? Wenn man das einmal gesehen hat oder auch wie so eine Nekrose durch eine Serratia aussieht. Deswegen ist es toll, wenn man solche Publikationen mal zusammenstellen, dass man diese Blickdiagnosen kriegt. Und dann, wie gesagt, als zweites Paper, das von der Kim Anning mit dem Cerebral Ultrasound Scoring System für Infants mit Hypoxic Ischemia, weil ich glaube, dass da doch noch ein Bedarf ist, dass man sich da sicherer fühlt.
Perfekt. Man merkt, du steckst absolut in der Thematik. Freue mich, dass du das, dein Wissen mit uns teilst. Und jetzt ist die Dreiviertelstunde schon fast wieder um. Zum Schluss, wenn du den Zuhörer oder Zuhörerin jetzt Lust haben, da sich mehr mit zu beschäftigen, was kannst du denen empfehlen? Kann man noch Mitglied in eurer Gruppe werden?
Man kann immer Mitglied werden. Was ich generell empfehlen würde, ist, dass man versucht, weiter Kurse zu machen, sich zu vernetzen. Ich lerne unheimlich viel aus Fällen, die wir uns gegenseitig schicken. Ne? Wie gesagt, viele Infektionen sind einfach selten. Da kann man jetzt nicht 20 Jahre warten, bis man eine Bacillus cereus-Infektion gesehen hat, sondern dann ist halt schön, wenn man untereinander sich das zuschickt und das teilt. Ne, man kann gerne da die Gruppe einzelne Mitglieder anschreiben, wenn man Fragen zu Fällen hat. Man kann an den Kursen teilnehmen. Es gibt sicherlich auch andere gute Kurse. Aber ich würde einfach diese Neugier und die Begeisterung für die Technik, hoffe ich, konnte ich vermitteln. Und man soll es einfach, man muss da dranbleiben. Wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade auf, über Mastoid View. Ne? Also einfach mal alternative Schallfenster probieren. Das eröffnet ganz neue Welten. Wir können ja auch unser Ultraschallprotokoll mal auch in eure, also unsere SOP, welche Schnitte wir machen, da reinmachen. Und da klar ist es am Anfang ein bisschen mühsam, das Kleinhirn über die Mastoidfontanelle darzustellen, aber man kommt da genauso gut rein. Und wenn man das konsequent macht, sieht man einfach viel mehr. Und bleiben Sie da dran, bleiben Sie neugierig. Und wie gesagt, das ist ein sich schnell entwickelndes Feld. Weil es technologieabhängig ist. Also man muss immer dranbleiben und wie du wahrscheinlich auch weißt, Marius, es geht halt darum, man geht zu Kongressen und man hört sich die Vorträge an, aber auch gerne abseits der Vorträge einfach mit Menschen reden, wie macht ihr das, was würdet ihr da machen, da lernt man am meisten.
Das ist das Spannende an dem Podcast. Ich habe immer wieder die Freude, so begeisterte Gäste zu haben wie du, Sandra. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal mit einem Wunschthema einer Hörerin: Zerebrale Bildgebung bei Neugeborenen. Mit Sandra Horch aus Berlin-Buch. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie auch ein Thema zum Neocast vorschlagen, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Brüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Brüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.